Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder über rdl.de. Vom 22. Dezember bis zum 2. Januar senden wir zwischen 18 und 19 Uhr Literradio. Gespräche aus dem Herbst 2025 über literarische Neuerscheinungen. Ausnahme: am 31. Dezember übertragen wir von 18 bis 20 Uhr live die diesjährige Anti-Knast-Demo.
Herzlich willkommen bei Literradio auf der Frankfurter Buchmesse. Ich darf jetzt Tanja Maljatschuk begrüßen. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Und du bist hier als Herausgeberin der Reihe der ukrainischen Bibliothek gemeinsam mit Claudia Tate, die im Waldstein Verlag erscheint. Und genauer sprechen wir über Lesia Ukrainka am Meer, ausgewählte Kurzprosa, also herausgegeben eben von dir. Und du hast auch das Vorwort dafür geschrieben. Übersetzt wurde es von Maria Weißenböck.
Ja.
Lesia Ukrainka ist eine ganz besondere Autorin. Vielleicht erzähl mal, wer sie ist, wann sie gelebt hat und warum sie für die Ukraine auch so wichtig ist.
Für die Ukraine oder für den deutschsprachigen Raum?
Alles. Also.
Weil hier im deutschsprachigen Raum ist sie so gut wie gar nicht bekannt, diese Autorin, die für die Ukraine tatsächlich eine sehr wichtige Stimme ist, Frauenstimme, wahrscheinlich die wichtigste bis heute. Was ziemlich erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass sie 1913 gestorben ist, mit 42, sie ist ziemlich jung. Sie hat nicht so viel geschrieben, aber ich glaube, dass wir in Europa nicht so viele Frauenautorinnen haben in jener Zeit, dass wir uns erlauben können, auch Lesia Ukrainka nicht mit aufzunehmen. Tatsächlich ist sie wirklich eine der größten Schriftstellerinnen jener Zeit, und als ich dieses Buch herausgegeben habe, als ich daran gearbeitet habe, dachte ich mir, Gott, sie ist 24 und als sie gestorben ist und ich bin gerade
42.
Entschuldigung, das verwechsel ich immer. Und ich bin gerade jetzt in diesem Alter, 42, und ich habe immer gedacht, sie ist, als ich sie immer wieder gelesen habe, ihre Briefwechsel zum Beispiel, was sehr umfangreich ist und sehr interessant, ich dachte mir immer, Gott, das, was für eine intellektuelle, tiefe, kluge Frau. Und ich werde noch sehr viel arbeiten müssen und lernen müssen, bis ich ungefähr in diesen Level kommen kann. Und jetzt denke ich mir, Gott, ich werde es nie machen. Ich werde es nicht schaffen. Sie ist erstaunlich. Sie hat 9 Sprachen gesprochen. Sie hat eine sehr gute Ausbildung. Sie stammt aus einer adeligen Familie. Deswegen hatte sie immer Geld am Anfang und sie musste viel reisen, weil sie krank war ihr ganzes Leben. Wissen wir diese Krankheit Mieten, die dann zum Beispiel im Buch von Susan Sontag sehr gut beschrieben wurden. In jener Zeit war die Tuberkulose fast so, dass man gehörte dann zu einer höheren Gesellschaft gleich. Ja? Und Lesia Ukrainka hat auch selbst geschrieben einmal, welche intelligente Frau ist schon vollkommen gesund? Das ist ein Zitat aus ihrer Erzählung. Aber für sie war das kein Spaß. Sie hat wirklich ihr ganzes Leben gelitten. Sie hat hauptsächlich Theaterstücke geschrieben, die in der Ukraine sehr bekannt sind. Aber ihr Prosa ist weniger bekannt gewesen, weil eben sie dachte, das ist eine so, wenn sie gar nichts kann an dem Tag, wenn sie so krank ist, dass sie nicht mehr schreiben kann, ihre höhere Sachen, dann wird sie wenigstens Erzählungen schreiben. Und so sind diese Erzählungen dann entstanden, was ich sehr schade finde, weil ich bin der Überzeugung, dass diese Prosa sehr, also das gehört zweifellos zu Frühmoderne, also moderne Prosa, sehr starke weibliche Stimme. Also eine Frau schreibt über die Frauen und sie schreibt über Gewalt, sie schreibt über die Unfreiheit der Frauen. Zum Beispiel eine Erzählung in diesem Band ist über eine Frau, die in Harem lebt, in Ägypten. Und sie liebt ihren Mann nicht und sie versucht ein Mittel zu finden, dass er sie auch nicht mehr will, weil sie will nicht mit ihm ins Bett gehen. Also solche Themen an der Ende des 19. Jahrhunderts zu besprechen, ist schon ziemlich wahr, also ziemlich mutig, würde ich sagen, und neu auf jeden Fall für diese Zeit. Am Meer zum Beispiel, diese Haupterzählung in diesem Band, ist eine Erzählung, die handelt sich auf der Krim. Sie war sehr oft auch auf der Krim, am Schwarzen Meer, weil sie krank war und sie musste immer wieder zu Kuren fahren und überwintern zum Beispiel in Jalta. Und wie feinsinnig beschreibt sie diese Verhältnisse zwischen Metropole und unterdrückten Völkern, obwohl es eine Frauengeschichte ist. Das ist einfach eine zufällige Bekanntschaft der Ich-Erzählerin und einer jungen Dame, die auch gekommen ist nach Jalta, aber sie ist aus Moskau. Und die Ich-Erzählerin ist wahrscheinlich irgendwo aus Kiew und dann dazwischen kommen auch die Tataren vor. Und wie diese Konstellation dann, diese so sehr nicht bewusst darüber hat sie geschrieben, sondern es kommt wirklich vor diese Konflikte, die jetzt schon lauern, ja, in diesem Land. Es ist ja russisches Reich gewesen. Krim war vor 150 Jahren dann eingegliedert in das russische Imperium. Und wir wissen, was nachher passierte. Das ist, diese Erzählung ist geschrieben worden Ende des 19. Jahrhunderts. Und 1918 haben die Krim-Tataren versucht, ihre Unabhängigkeit zu erlangen. Das ist dann nur 20 Jahre nachher. Ja? Und sie haben sogar einen Minister gehabt, der ein Schriftsteller war. Und als die Bolschewiken gekommen sind nach Krim, auf die Krim, sie haben ihn getötet sofort und angeblich ins Meer geworfen. Danach, also dann wissen wir, was passiert mit Krim-Tataren im Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie alle deportiert aus der Krim. Das ist ein Genozid an Krim-Tataren gewesen. Und erst in den 90er Jahren durften die Nachkommlinge von diesen jenen, die dann deportiert worden sind, zurück auf die Krim zu kommen. Und jetzt ist die Krim wieder okkupiert. Und wieder sind sie in ihrem Zuhause Häftlinge. Also es ist schon eine traurige Geschichte. Ich habe bewusst den Titel für dieses Band Am Meer gewählt. Ein bisschen als Provokation, ein bisschen um zu zeigen, dass auch ukrainische Autoren über die Krim geschrieben haben, das, was völlig unbekannt gewesen ist. Ja. Aber es ist auf jeden Fall zuerst Literatur und ich finde, dass das eine sehr hohe Qualität hat, diese Literatur. Zum Beispiel, was auch nur, weil wir nichts hier vorlesen, aber ich kenne einige Zitate auswendig und mein Lieblingszitat aus dem Band ist vom Anfang, also diese Erzählung am Meer. Misanthropie liegt nicht in meiner Natur, aber ich muss immer wieder von den Menschen fliehen, um sie eben nicht zu hassen beginnen. Also ich finde es sehr lustig. Oder zum Beispiel über das Meer. Das Meer ist einem Menschen sehr ähnlich, aber doch viel gutmütiger, viel freundlicher. Weil wenn ein Mensch das Meer in Ruhe lässt, dann macht das Meer ihm nicht, also dem Menschen nichts. Und umgekehrt, die Menschen können so viel Schmerzen dem Nächsten zufügen, worüber sie auch sehr viel geschrieben hat.
Du hast schon ein bisschen angedeutet den Unterschied im Lesja Ukrainka in der Ukraine und für den deutschsprachigen Raum. Im deutschsprachigen Raum ist sie ja kaum bekannt. Du sagst auch, auch in der Ukraine ist es so, dass du im Vorwort schreibst, sie war ihrer Zeit voraus. Das heißt, sie wurde von den Zeitgenossen nicht verstanden, sie wurde verehrt, aber nicht gelesen.
Ihre Texte waren zu kompliziert, ihre Themen waren zu kompliziert für jene Zeit, für die Ukraine, die hauptsächlich eigentlich Bauerland war. Und die meisten Bauern, die ukrainisch gesprochen haben, sie haben keine Ausbildung gehabt. Und wenn sie schon lesen konnten, dann würden sie lieber etwas Einfaches lesen. Und Lesja Ukrainka war sehr intellektuell. Sie hat Themen also gewählt in ihren Texten, wie über Cassandra, über Don Juan zum Beispiel. Und Don Juan ist in ihrem Theaterstück eine Frau. Das kann man sich eben vorstellen. Sie hat Themen aus Bibel genommen. Also sie wollte die ukrainische Literatur europäisieren. Sie wollte der ukrainischen Literatur diese hohe Dimension geben. Ja, bislang war sie eher volkstümlich. Also die Themen, die ukrainischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen genutzt haben, das waren so Themen, Bauerthemen. Ja. und über das Leben am Dorf, wo es das meiste ukrainische Leben stattfand, also geschah. Und für sie war es eben anders. Sie war intellektuell, ja.
Und im deutschsprachigen Raum ist sie eben, also sie hat nicht den Stellenwert, den sie verdienen würde in der Weltliteratur. Und man muss auch immer erklären, vielleicht was, also für Ukrainer muss man nicht erklären, aber für einen deutschsprachigen Raum, was das bedeutet hat, in der Zeit ukrainisch zu schreiben und auch vielleicht ihren Namen, das ist ja, er ist ja Ukrainka, ist ja die Ukrainerin, nicht der richtige Name. Wie war die Situation? Es gab ja die Ukraine nicht, es war verboten, ukrainisch zu schreiben.
Ja, ukrainische Sprache war verboten, offiziell. Seit 1872, wenn ich mich nicht irre, oder 78, war die Sprache kriminalisiert. Also es war verboten, auf Ukrainisch Bücher zu veröffentlichen und Theaterstücke zu machen. Also im öffentlichen Leben darf kein Ukrainisch passieren. Und es ist natürlich schon eine Heldentat, dass ziemlich viele ukrainische Autoren und Autorinnen doch in dieser Sprache geschrieben haben. Und dann heimlich haben sie die Bücher in Lviv, also das damals war das Österreich-Ungarn in Galizien. Dort war mehr Rechte, also mehr Freiheit, und sie durften dann die Bücher in Lviv herausgeben und dann heimlich geschmuggelt nach Kiew, wofür man auch ins Gefängnis gehen konnte. Lesya Ukrainka selbst war auch einige Male im Gefängnis in Kiew, und was schon total irre ist, also sie stammt, es gab 5 adelige Familien in Kiew, die ukrainisch gesprochen haben und die diese Regeln nicht beachteten. Und sie kannten sich gegenseitig. Es war zum Beispiel auch die Familie von Mykola Lysenko, das ist ein sehr bekannter ukrainischer Komponist, der leider auch sehr wenig im Ausland renommiert ist, weil lieber Tschaikowski oder Rachmaninow spielt man hier. Lysenko wird auch bald entdeckt, genauso wie Lesya Ukrainka. Und eben diese Familien kannten sich, und immer wieder kamen die Polizisten, also Gendarmen des Russischen Reiches, und sie haben sie einfach prophylaktisch auch ab und zu ins Gefängnis gegeben, damit sie ein bisschen mehr, dass sie verstehen, was das ist, hier zu leben. Ja. Als Lesya Ukrainka zum ersten Mal nach Wien gekommen ist, und sie war öfter in Wien, hat sie war 22 damals, eine junge Frau, und sie hat dann geschrieben in ihrem Brief an ihre Mutter: Ich schäme mich vor diesem freien Volk, also diese Menschen, die sie in Wien getroffen hat, weil sie so frei sind, und ich habe das Gefühl, dass meine Flecken von meinen imaginären, natürlich Flecken an meinem Hals von den Ketten, dass sie sichtbar ist, und ich schäme mich dafür, und ich wollte immer das irgendwie verstecken. Wobei ich vielleicht in meinen Gedanken viel freier bin als diese Menschen. Aber also sie war wirklich gefangen, politisch. Also ich habe für mich so sie irgendwie erklärt, sie war dreifach gefangen. Einmal als Bürgerin des Russischen Reiches, wo sie eben nicht ihre Sprache sprechen konnte und ihre Kunst in diese Sprache nicht verwirklichen. Sie war wie Namenlose eigentlich, deshalb Ukrainka. Deshalb Ukrainka, weil sie durfte nicht frei sprechen. Ja, ihre Stimme war illegal. Und Ukrainka ist ein allgemeiner Begriff. Ja, alle, ich gehöre zu euch. Ich bin nicht Larissa Kosatsch. Also das ist ihr frei, also eigentlicher Name, Larissa Kosatsch. Nein, ich bin einer von euch. Und auch dann ist das eine Botschaft an Imperium. Ich mache das nicht. Du bekommst mich nicht, Imperium. Ja. Es gab viele Autoren, die dann doch Russisch geschrieben haben, und man kennt sie. Korolenko, Gogol, also man kennt die Namen. Viel mehr eigentlich, die Autoren, die dann doch verstanden haben, sie werden keine Karriere machen können. Und es waren diese Außenseiter, ja, die sind wie Lesya Ukrainka und viele andere, die dann doch gewählt haben, diese Richtung zu gehen. Und dann war sie gefangen als eine Frau, in einem völlig patriarchalen System zu leben. Es war nicht einfach. Die männlichen Kollegen haben sie gefürchtet. Sie haben sie dann, manche gesagt haben, sie hat schlecht Ukrainisch, ihr Ukrainisch ist vollkommen untauglich. Die anderen haben dann einfach gewartet, wann sie endlich dann stirbt, weil sie ist ständig krank. Irgendwann wird sie auch sterben. Sie haben sogar diese schon vorbereitet, Nachrufe vorbereitet. Und dann, wie Ivan Franko zum Beispiel, den ich eigentlich sehr mag auch, und er kommt auch in unserer Bibliothek dann später aus, er hat dann gesagt, Lesya Ukrainka ist der einzige Mann der ukrainischen Literatur. Dann als Mann ist das dann in Ordnung. Also sie haben sie zum Mann gemacht, dieses Unmögliche, diese unverständliche Frau. Und dann haben sie sich beruhigt. Ja. Und dann natürlich war sie als Kranke gefangen. Ihr Körper war ihr Gefängnis auch, was sehr viel in ihren Texten auch vorkommt. Man spürt das auch, wie wichtig das ist für sie. Auch menschliche Psyche ist ihr sehr wichtig. Sie hat sehr früh angefangen, diese also zu lesen. Also, zum Beispiel ein Text in diesem Buch heißt die Stadt der Trauer. Und es handelt sich in einem Irrenhaus, wo auch unterdessen Frauen sind. Und sie beschreibt in 5 Seiten diese verrückten Frauen, wir wissen, wie die Frauen Ende des 19. Jahrhunderts behandelt worden sind. Also sie waren alle Hysterikerin und keine Ahnung. Es waren aber viel Wahnsinn. Also Frauenwahnsinn unterscheidet sich in jener Zeit von Männerwahnsinn. Aufgrund dieser unterdrückten, aufgrund viel Gewalt, die Frauen damals erlebt haben, und aufgrund viel Verdrängung, also sie hatten praktisch keine Wahl. Sie waren unfrei, sie waren Sklaven eigentlich, Sklavinnen. Und dadurch entstanden diese Formen von Verrücktheit, die wir heute nicht haben oder viel weniger haben. Und wie schön sie, mit wie viel Empathie beschreibt sie diese Frauen dort. Und das ist, in jener Zeit wollte man die Verrückten gar nicht sehen. Irgendwo in eine Insel zu verbannen, dass man sie nicht sieht. Und also sie ist ihren 3 Gefängnissen nicht entkommen können. Ihre Gefängnisse waren immer da. Sie ist gestorben, bevor jegliche Änderungen gekommen sind. Aber ich glaube, sie hat schon einen schönen Weg gezeigt, wie man in Richtung dieser Befreiung geht.
Und sie zeigt auch, dass ihre Frauenfiguren, also die Hauptpersonen sind Frauen, die sind schon beachtlich, eben wie stark sie sind. Es gibt auch die Erzählung Die Freundschaft. Das ist ganz spannend, da ist am Land, da geht es um eine Freundschaft von 2 Mädchen. Das eine ist ganz die Ärmste, die andere ist ganz gehoben, also die Familie arbeitet bei der anderen Familie. Und diese Freundschaft, die in der Kindheit möglich ist, ist im Erwachsenenalter nicht möglich, weil dann eben die Gesellschaft die Grenzen zieht. Aber ganz interessant ist da die Mutter, die eben eine unheimlich starke Frau ist und auch dann
die Mutter von der Armen, ja.
Weil da, es gibt, der Vater ist Trinker und Säufer und schlägt sie und das dreht sich dann aber.
Ja, das dreht sich. Also es ist im ersten Satz dieser Erzählung, das ist eigentlich eine Novelle, so ein bisschen länger, längeren Text. Im ersten Satz geht es um Gewalt sofort. Also diese Mutter schlägt erbarmungslos ihre Tochter, diese junge armes Mädchen. Und schon da, wie sie das beschreibt, versteht der Leser, dass es nicht normal ist, dass diese Autorin findet das abscheulich. Wobei jene Zeit hat man die Kinder geschlagen, es war völlig normal. Und sie wehrt sich dagegen. Und die Mutter sagt, ich muss dich schlagen. Wenn ich dich nicht schlage, wirst du viel zu frei in deinen Gedanken und du wirst dann sehr unglücklich sein. Das hat mich wirklich geschockt fast, dieser Gedanke, dass sie zähmte dieses Mädchen, ja, dass die Mädchen nicht viel zu rebellisch ist, weil ansonsten ist das gefährlich für sie selbst. Es ist im Sinn, also sie hat sie geschlagen, um sie zu schützen. Ich hasse diese Anstellung. Ich habe das, wissen Sie, wir haben in der Ukraine eine sehr blöde Redewendung. Wer schlägt, der liebt. Ich habe das sehr oft gehört in der Kindheit und ich habe das gehasst. Ich habe das so immer protestiert innerlich gegen diese Einstellung, weil das nicht stimmt. Also die Liebenden tun nicht weh den anderen. Leider ist das, was die Frauen angeht, sehr oft eine große Verwechslung. Man sagt, man liebt dich, aber im Endeffekt will man dich zerstören. Also das Wort Liebe wird sehr oft missbraucht. Und das ist schon sehr schön zu sehen in diesen Texten von Lesso Krienka, erstaunlicherweise. Also sie ist viel größer als ihre Zeit. Sie ist heute aktuell und interessant ohne jegliche Erklärungen. Ja, das gehört zu großer Literatur, wie ich denke. Wenn ein Text eine Erklärung braucht, das ist dann schon was anderes. Ja. Diese Texte brauchen keine Erklärung.
Und sind auch wirklich sehr, sehr gut zum Lesen, sehr schön zum Lesen. Also es ist große Literatur.
Ja, und auch sehr gute Übersetzung von Maria Weißenböck. Also wir haben vielleicht kurz zu dieser Bibliothek generell, weil die ist schon ein ziemlich gewagtes Projekt und mit vielen, vielen Akteuren, die rund um das Projekt jetzt versammelt sind, ich bin wirklich froh, dass es gelungen ist. Maria Weißenböck zum Beispiel, eine der besten Übersetzerinnen aus dem Ukrainischen, aber auch Beatrix Kersten, die jetzt Taras Schewtschenko übersetzt hat. Wir wollen 8 Bände herausgeben. Es ist schon geplant, 8 Bände der ukrainischen klassischen Literatur. Es gab vorhin gar keine Übersetzungen. Also die meisten Bücher, also die meisten Texte, die wir jetzt übersetzen, waren noch nie ins Deutsche übersetzt. Und es sind die Klassiker, die wichtigsten Figuren der ukrainischen Literatur. Also neben Lesya Ukrainka und Taras Schewtschenko, das ist unser Nationaldichter, dann Michailo Kuzubinski, Ivan Franko, Olga Kobylianska, die Namen, die euch gar nichts sagen, obwohl zum Beispiel Ivan Franko war ein Bürger des Österreich-Ungarns sein ganzes Leben und er kannte auch sehr gut Deutsch. Also das ist auch interessant, so viele ukrainische Autoren und Autoren, Gegenwart sowie auch die Klassiker haben gut Deutsch gesprochen und ich spreche jetzt auch auf Deutsch, ja. Diese Idee ist dann irgendwie gekommen, als nach 22, als ich ein Jahr praktisch in einem Zug verbracht habe, weil ich von einem Podium zum anderen gefahren bin, um über den Krieg, über die ukrainische Kultur, über ukrainische Perspektive zu sprechen, habe ich verstanden, dass diese Gespräche leer bleiben, weil ich keine Texte vorgeben kann. Ich kann niemandem etwas geben, das unsere Kultur überhaupt als Nachweis, ja, weil es alles, was übersetzt worden ist, ist vielleicht in den 90er Jahren. Also man denkt, die Ukraine ist erst in den 90er Jahren entstanden, dass die Ukraine gar keine Vergangenheit hat. Und dabei hat die Ukraine, was schon ein Phänomen ist, ein Land ohne Staatlichkeit, also ein Volk ohne Nation ohne Staatlichkeit, so eine große und tiefe und reiche Kultur hat. Und früher war das immer marginalisiert. Also wenn schon irgendwas da erschienen ist, dann in irgendwelchen Universitätsverlagen oder so Verlagen, die überhaupt keinen Einfluss haben auf deutschen Buchmarkt oder Wissenschaft. Die ukrainischen Autoren und ihre Texte waren nie ein Faktum des deutschsprachigen Wissenschaft, also der deutschsprachigen Wissenschaft. Wenn man über Feminismus spricht zum Beispiel, erwähnt man nie Lesya Ukrainka. Und ich frage mich, warum? Ja. Eine Slawistin, die jetzt besprochen hat, auch dieses Band, hat geschrieben mir dann privat, danke, dass sie für mich Lesya Ukrainka entdeckt haben. Und dann habe ich mich gefragt, aber sie sind doch Slawistin. Sie sollten auch diesen Namen schon kennen, nicht? Aber ja, wir wissen, dass Slawistik war vollkommen fokussiert auf russische Kultur und russische Literatur. Und die allen anderen, diesen kleinen Völker, kleinen, unsichtbaren Völker, obwohl Ukraine gar nicht klein ist, waren praktisch nicht präsent, nicht für niemanden interessant. Ja, das muss sich geändert haben. Ja.
Und insofern ist das auch, hat es natürlich, das ist ganz klar, mit der Gegenwart zu tun, dass man eben als Antwort eben die Literatur und eben auch die Größe der ukrainischen Literatur zeigt und zugänglich macht jetzt für nicht ukrainischsprachige.
Ja, also die ukrainischsprachige interessieren mich nicht. Jetzt ist das der Plan, dass es eben für diejenigen, die nicht auf Ukrainisch lesen können, die den Zugang haben zu diesen Texten. Obwohl, ja, ich verstehe, wie schwierig das ist, jetzt irgendwie Klassiker herauszugeben. Wer interessiert sich schon für Klassiker? Wer liest zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht gibt es solche, aber wer liest Goethe oder wer liest jetzt, weiß ich, Schiller oder so? Es ist schon, sie gehören schon zu diesem, wie Juri Andruchowitsch, der Herausgeber von Taras Schewtschenko, immer sagt, dass sie gehören schon zu einem Paradies der Schriftsteller. Ja, sie sind schon dort. Sie sind schon quasi gestorben. Ja, Aber Taras Schewtschenko zum Beispiel, ukrainischer Nationaldichter, er lebt immer noch. Er hat keine Ruhe. Er ist gegenwärtig und aktuell bis heute.
Und das Gleiche kann man ja bei Lesya Ukrainka noch mehr sagen fast. Man muss natürlich auch sagen, die Übersetzung von Maria Weißenböck ist sehr gut. Also es liest sich überhaupt nicht veraltet, auch von der Sprache her nicht. Und von den Themen ist sie wirklich, wo man sagt, höchst aktuell. Also auch könnte gar nicht.
Dazu muss ich sagen, also diese Konzeption ist noch so, dass hinter jedem Band, hinter jeder Autorin oder Autor steht ein Gegenwartsautor oder Autorin. Das war für mich wichtig, also zu zeigen, dass wir vielleicht diese Tradition wieder herzustellen zwischen mir und Lesya Ukrainka oder zwischen Taras Schewtschenko und Julia Andruchowitsch, zu zeigen, dass wir diese Wurzeln haben, dass wir nicht aus dem Nichts kommen, dass wir nicht Fail State sind, dass wir das Recht auch auf die Unabhängigkeit haben, auf unsere Identität, dass wir nicht die Russen sind. Und das haben schon auch im 19. Jahrhundert sie versucht zu sagen, hey, wir sind anders. Ja? Und dass wir auch andere, total, vollkommen andere Werte haben. Also wenn man Taras Schewtschenko oder Lesya Ukrainka liest, versteht man, wie sehr sie für die Befreiung grundsätzlich stehen, wie sehr sie viel mehr zusammen zu haben mit allen anderen unterdrückten Völkern, mit Krimtataren, mit Kirgisen, was sehr viel mit Taras Schewtschenko sich beschäftigte. Und in diesem Buch gibt es viel von seinen Kontakten, ja, mit Polen, mit allen anderen Unterdrückten, ja, die waren die Freunde. Taras Schewtschenko hat zum ersten Mal wahrscheinlich die Kaukasusvölker, indigenen Völker, als Freiheitskämpfer genannt im 19. Jahrhundert, als Russland führte einen sehr brutalen Krieg gegen Kaukasusvölker, also im Rahmen dieser Expansion, ja. Er hat dort eben sie als Freiheitskämpfer genannt, während die russischen Autoren und Autoren in jener Zeit haben sie als Barbaren genannt. Sie waren einfach also diejenigen, denen die Zivilisation gebracht werden muss, weil sie so unausgebildet und wild sind. Ja. Dabei sind zum Beispiel zwei Freunde von Taras Schewtschenko gestorben in diesem Kaukasuskrieg, weil sie Teil des imperialen Armee waren. Und er hat auch darüber geschrieben, haben sie dort vergessen? Warum sind sie nach Kaukasus gegangen? Stehen Sie, es ist wirklich sehr vieles Antikoloniales gibt es in diesen Büchern und dass man endlich versteht, womit man eigentlich zu tun hat, dass Russland ein Imperium war, Russland in ein Imperium geblieben ist. Und jetzt ist das, also und dieser Krieg, das ist ein Kolonialkrieg. Ja. Aber auch wie schwierig, wie wahnsinnig das klingt, weil wir dachten, diese Kriege sind schon vorbei. Ja. So ist es. Also doch, Literatur an der ersten Stelle, aber das Politische lauert rundherum um das Projekt natürlich. Ja.
Jetzt einmal, also das Buch ist, was damit gelungen ist, es ist ein großes, man liest es sehr gerne, das Buch. Es ist sehr höchst aktuell in allen.
Das ist für mich das beste Lob. Mhm.
Und es macht neugierig, einerseits auf mehr Texte von Lesya Ukrainka, andererseits auf mehr Bücher aus der Reihe. Also insofern, das ist eigentlich das Beste, wo man sagt, man möchte mehr lesen, man möchte mehr Texte von dieser Autorin, von den anderen Autorinnen lesen. Jetzt einmal erschienen, eben Lesya Ukrainka, mehr, ausgewählte Kurzprosa, herausgegeben von Tanja Maljatschuk, übersetzt von Maria Weißenböck, in der Reihe Ukrainische Bibliothek im Waldstein Verlag, ein sehr wichtiges und höchst aktuelles Buch.
Danke, danke.
Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön, danke.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder über rdl.de.
Herzlich willkommen bei Literradio, live vom Tag der offenen Tür im Literaturhaus Wien. Zu Gast bei mir ist jetzt Christian Kläuber. Ich freue mich sehr.
Herzlichen Dank für die Einladung und ich bin froh, dass ich hier am Tag der offenen Tür des Literaturhauses über einen engen Freund und Schriftsteller und Künstler aus Mexiko, Bruno Schwebel, sprechen darf.
Und wir sprechen eben aus Anlass des Buches, das demnächst im Verlag der Theodor-Cramer-Gesellschaft erscheinen wird. Bruno Schwebel, ein neues Ferngas und andere Erzählungen aus Mexiko, von dir ausgewählt, zusammengestellt und aus dem Spanischen übersetzt. Vielleicht zum Einstieg, wer war Bruno Schwebel und wie habt ihr euch gekannt? Also es war ja eine enge Freundschaft, aber wenn du da was erzählst mal.
Als ich heute da in den 7. Bezirk kam, habe ich mich eben an diesen engen Freund, an Bruno, versucht zu erinnern und es kam Wehmut auf, denn Bruno Schwebel war ein ganz besonderer Mensch. Er war ein enger Freund, ein guter Freund, dem ich auch viele Ideen und eine Einstellung zum Leben und zur Literatur verdanke oder zu dieser Vielfältigkeit, die Bruno Schwebel in seinem Leben erlebte und gestaltete. Ich habe Bruno Schwebel in Mexiko kennengelernt. Ich bezeichne mich selbst ausdrücklich Mexicano, also ich bin vom Herzen Mexikaner und vom Hirn Mexikaner und Österreicher. Ich kam 1976 nach Mexiko, also im letzten Jahrhundert, im letzten Jahrtausend, um an meiner Dissertation zum deutschsprachigen Exil in Mexiko zu arbeiten. Und Bruno Schwebel war damals schon in aller Munde, vor allem als Musiker. In Mexiko gibt es noch immer das Centro Austriaco, das österreichische Kulturzentrum, das eine Fortsetzung des der Exilgesellschaft österreichischen Mexiko war, der Acción Republicana Austriaca de México. Und Bruno Schwebel hat also dort die heurigen Abend geschaltet mit Akkordeon und Musik und seinem Orchester. Und da habe ich ihn also kennengelernt, aber eigentlich schon vorher, also 1978 erschien die letzte Ausgabe des deutschsprachigen Adressverzeichnisses Mexico City. Und das war für einen jungen Exilforscher ein gefundenes Fressen quasi, da zu Adressen zu kommen. Und da stand dann schon drinnen Bruno Schwebel, also TV-Techniker, Techniker einer großen, der großen Fernsehanstalt. Und in den ersten Gesprächen, die wir da in diesem Centro Austriaco bei nicht so guten Wein, deutschen Wein, so süßen Wein geführt haben, ist er mir schon sehr aufgefallen, weil er hat von seinem Leben erzählt in Mexiko. Er war zum Beispiel also noch studierte an der Technischen Universität, nämlich also Elektronik und TV-Technik, war er auch schon mexikanischer Ringer. Man nannte ihn Brunhilda, weil also 1,90 Meter groß, blonde Haare, etwas füllig. Und Brunhilda hat sich so eingelebt in diesen Barrios, in diesen Stadtvierteln, dass er also da sofort mitgemacht hat und in das mexikanische Leben dieser Barrios, dieser Viertel der Mittelklasse und der armen Klasse sich voll identifiziert hat. Daneben also hat er begonnen, schon als Kameramann für die Fernsehanstalt Televisa zu arbeiten, hat aber auch gleichzeitig sein Schachspiel weiter ausgebaut, wurde mexikanischer Meister Stadt Mexiko im Schachspiel. Und hat, als er 1941 mit seiner Familie, mit seinem Bruder und seinem Vater und seiner Mutter über Frankreich nach Mexiko ins Exil kam, hat er schon begonnen, in einer Akademie Malerei zu studieren und Schauspielunterricht zu nehmen. Glaube ich, 16-Jähriger hat er schon beim Theater der Exilösterreicher mitgespielt. Und diesen facettenreichen Bruno Schwebel habe ich also als engen Freund empfunden. Er war ein Jahr älter als mein Vater. Vielleicht war das auch eine Bindung, die ich gesehen habe. Aber vor allem war es seine ungemein talentierte Fähigkeit zu beobachten, den mexikanischen Bewohnern der Stadt Mexiko und am Land so quasi aufs Maul zu schauen. Und er war beides. Er war Mexikaner mit Herz und Seele. Und er war jemand, der Wien nie verlassen hat. In einem Buch, die andere Michaela, schreibt er eben über diese beiden Personen, die er war. Und da möchte ich aus dem Buch, das 2004 erschienen ist und das wir vorgestellt haben im Literaturhaus Salzburg, und da erinnere ich mich gerne daran, es war an dem Tag, wo Elfriede Jelinek den Nobelpreis für Literatur gewonnen hat. An dem Tag hat Bruno Schwebel dieses Buch, das in der Kramer Gesellschaft herausgekommen ist. Das andere Glück. Bruno Schwebel, Erinnerungen und Erzählungen, das ich gemeinsam mit Karl Müller herausgegeben habe. Und im Kapitel 1 beschreibt er genau das, was er ist. Als Mexikos Präsident Portes Gil am Nationalfeiertag dreimal Viva Mexico ausrief, was vor der am Zócalo versammelten Menschenmenge mit und die Gachupines sollen verrecken. Die Gachupines sind die spanischen Eroberer gewesen. Und alle Glocken läuten ließ, war in Wien meine Mutter gerade am Allerheiligenplatz in Richtung Spital unterwegs. Die Wehen hatten eingesetzt. Es war Sonntag, der 16. September 1928, ziemlich früh am Morgen, und sie hatte es eilig. Im Park platzte die Fruchtblase. Als sie in der Geburtsklinik, dem heutigen Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus, ankam, war ich eben dabei, das Licht der Welt zu erblicken. Ja, schon damals machte ich einen recht trockenen Eindruck. Hier klingt das mexikanische Sprichwort durch, das im Deutschen nicht so wirklich klar ist, der trockene Einblick. Manchmal fantasiere ich, schreibt er weiter, dass mit dem Fruchtwasser auch einige meiner Chromosomen in jenem Park geblieben sind. Und wer weiß, was aus ihnen nach 75 Jahren geworden ist. Und hier sind es diese beiden Bruno Schwebels, die ich kennengelernt habe. Den Wiener Bruno Schwebel, sein Vater, ein jüdischer Sozialist, der nach 1934 in Schwierigkeiten war aufgrund des Bürgerkriegs und des Austrofaschismus und 1938 mit seiner Familie Wien verlassen musste. Seine Mutter, eine katholische Niederösterreicherin, die mit der Heirat zum jüdischen Glauben übergetreten ist, und seinen Bruder Hermann und Bruno. Sie haben 1938 Wien verlassen und sind über Frankreich mit einem 1941 im letzten Augenblick mit einem mexikanischen Visum nach Mexiko gekommen. Und diese Zeit, diese zwei, fast drei Jahre, 38, 39, 40, 41, des Wartens in einer kleinen Stadt in Frankreich, wo sie auch die Schule besuchen mussten, der Bruder Hermann und Bruno. Dort lernten sie österreichische Vertriebene aus Wien kennen und darunter auch einen anderen engen Freund, Walter Grün und seine Frau. Walter Grün hat später in Mexico City wohl die wichtigste Musikalienhandlung eröffnet, La Sala Margolin. Aber zurück zu Bruno Schwebel. Bruno war neben seinem Talent als Schachspieler und neben seinem Talent als Maler, er ist ein wirklich begabter großer Maler, und ich kann mich erinnern, dass an der österreichischen Botschaft in Mexiko der damalige Botschafter Rudolf Lenk einige Bilder ganz begeistert, so im Stil des Impressionismus, gekauft hat. Und ich habe selbst ein Bild hängen. Und dieses Bild stellt eine Landschaft dar, die vielleicht mit der ersten Erzählung zu tun hat, die meine Kollegin Monika Sick, das ist eine mexikanische Literaturwissenschaftlerin, und ich ausgewählt haben. Und diese Erzählung, so meinen wir und so weiß ich es von Bruno, stellt ihn als guten Beobachter, als Beobachter, als Schriftsteller da und nicht als den klassischen Exil-Schriftsteller, wie man so meint, sondern es ist das Talent von Bruno gewesen, sich als Mexikaner zu etablieren. Dieser zweite Bruno, nicht der Wiener Bruno, der zweite Bruno. Und er ist ein hervorragender mexikanischer Erzähler. Und diese erste Erzählung heißt Ein neues Fernglas. Und es ist dieses Fernglas des Beobachters, des mexikanischen Beobachters, der seine Chromosomen in Wien gelassen hat. Und meine Kollegin Monika Sick beschreibt den Bruno eben als mexikanischen Schriftsteller mit einer besonderen Eigenart. Sie nennt das den translingualen Schriftsteller. Es ist ein wirklich perfektes mexikanisches Spanisch, in dem Bruno denkt, aber im Hintergrund bewegt sich das Wienerische seiner Eltern. Und dieser Bezug zwischen einer Mehrsprachigkeit und der besonderen Begabung im mexikanischen Spanisch zu schreiben, gab uns die Idee, dieses neue Fernglas als erste Erzählung voranzustellen. Denn es ist der Schriftsteller, der mit seinem Fernglas beobachtet und die Beobachtung zu Papier bringt. Und diese Beobachtung wird durch die Optik des Fernglases geschärft und verändert. Und diese Veränderung ist ebenso mit der Sprache zu verstehen. Es ist die Beobachtung, das Auge beobachtend nimmt wahr, und in der Übersetzung in Sprache wird es zur Literatur. Und diese Übersetzung, die Bruno Schwebel, die ihm gelingt, gelingt ihm wirklich so perfekt wie ein scharfes Fernglas. Aber doch merkt man, dass es ein Fernglas war. Und darum war diese Erklärung von der Kollegin Sick des translingualen Schriftstellers eine sehr geniale. Ja? Denn auch dieses Trans, diesen Blick hindurch, wird durch diese Linse des neuen Fernglases beschreibbar. Und ich möchte nur die ersten zwei Absätze vorlesen. Ein neues Fernglas. Ich lag im Schatten unter wilden Papaya-Bäumen und beobachtete die Szene mit meinem neuen Fernglas. Gut geschützt durch einen Palmenhut und einer dick aufgetragenen Schicht Sonnencreme. Die Körper der Fischer, die an den Seilen und Netzen hantierten, sahen merkwürdig dünn und unangenehm nah aus. Sie hingen an dem Seil, das sie mit dem Meer verband, lehnten sich mit nach hinten geneigten Oberkörpern vorwärts, machten kleine Schritte und schwankten im Rhythmus der Anstrengung. Ich habe mir den Spaß daraus gemacht, mich auf Haare, angespannte Oberschenkel und einen schon alten Arm zu konzentrieren. Die dunklen Körper musterte ich, manche fast schwarz, mit Details wie einem zahnlosen Mund, aus dem stumme Atemzüge kamen oder eine Narbe. Was für eine Arbeit, sich auf diese einzelnen Schweißtropfen zu konzentrieren. Hinter mir der Dschungel, 20-fach vergrößert durch mein Fernglas. Dicht, gefährlich, wie in einem Garten kam es mir vor, den jemand angelegt hat, der alles dem Erdboden gleich gemacht hatte und dann wieder an die richtige Stelle, um eine paradiesische Umgebung zu schaffen, gesetzt hat. In mancher Hinsicht war es wie Versailles, das ich auf einer meiner letzten Reisen besuchte. Nur, dass die Strafen für unbefugtes Betreten ganz anders ausfielen. Nicht ein tödlicher Biss einer Schlange, sondern die hysterische Standpauke eines Aufpassers. Meine Kameraden waren erschöpft im Lager zurückgeblieben, reichlich mit Toilettpapier versorgt und von ein paar Bediensteten umsorgt. In einer Atmosphäre, in der viel gescherzt wurde. Uns war der Appetit nach den ausgezeichneten Meeresfrüchten von Alvarado gekommen. Aber der Inhaber eines der Strandhütten hatte uns verdorbene Garnelen serviert. Ja, vielleicht mochte er uns nicht. Sollte der einmal beschließen, in der Hauptstadt spazieren zu gehen, na, dann werden wir uns rächen und ihm so eine Abreibung verpassen, dass ihm die Luft ausgeht. Am Himmel glitten Geier und Albatrosse in Kreisen. Nicht weit entfernt am Horizont lag die Bucht von Pasapote. Ja, das ist der Anfang. Und ich hoffe, der Zuhörer, die Zuhörerin erkennt schon diesen Blick durch dieses Fernglas und mit den sympathischen, netten, fast wienerischen, mexikanischen Stadthumor, wenn das Toilettpapier da ins Spiel kommt und er aber, obwohl er auch diese Garnelen gegessen hat, der Bruno Schwebel als Schriftsteller in Veracruz, begibt sich doch mit seinem Fernglas und beobachtet. Er nimmt dieses Officio, diese Aufgabe als Schriftsteller auch sehr ernst und ich möchte alle einladen, diese 11 Erzählungen, die wir ausgesucht haben, zu lesen, die einen gekonnten wienerischen Mexikaner, mexikanischen Wiener zeigen.
Und es ist ja auch, es gibt auch Monika Sick, gibt ihm kurze Einleitungen. Und du hast es schon gesagt, dass sie ihn eben als mexikanischen Autor vorstellt und auch in Beziehung zu mexikanischen Autoren stellt. Das heißt, es ist auch für jetzt in der Übersetzung, für deutschsprachige Leser, erkennt man dann eine neue Facette von Bruno Schwebel, Bezüge, die man selbst vielleicht als vorwiegend deutschsprachig Lesender nicht herstellt. Das heißt, es wird Bruno Schwebel anders in einen anderen Kontext gestellt. Das ist doppelt spannend.
Das finde ich ganz wunderbar, denn es ist quasi eine Einführung in die mexikanische Literatur des 20. Jahrhunderts durch die Augen Bruno Schwebels und durch die Analyse von Monika Sick. Und das ist das Verblüffende, denn wenn man Schwebel, der auf Spanisch schreibt und nicht auf Deutsch schreibt, liest und nicht weiß, dass es Bruno geschrieben hat, könnte es von Juan Rulfo oder Ibai Conquaitia auch sein. Ja? Es ist genau diese Haltung des Erzählens, diese Distanz und in der gleichen Distanz die Liebe zu den Beobachteten. Und das ist so eine Facette einer Art des Erzählens, die nach der mexikanischen Revolution und durch die Veränderungen in der Gesellschaft, durch den Kontrast zwischen Armut und Unterdrückung, sich geschärft hat und eine Narrative ist, die zwischen dem journalistischen scharfen Blick schwankt und dem gekonnten Erzählen, der Erzählung, dem Spaß am Erzählen, dem Spaß am Beobachten, mit dem Wohlwissen, dass die Beobachtung selbst eine Beobachtung ist und nicht die Wahrheit ist. Und darum ist wieder einmal diese Linse des Fernglas eine Metapher für diese Erzählung gewesen und auch für diese Bemühung von Monika Sick, jeder dieser Erzählungen eine kleine Einleitung voranzustellen, um diese Brücke herzustellen zwischen dem mexikanischen Erzähler und seinem österreichischen, wienerischen Hintergrund und umgekehrt. Und im Übersetzen ist Bruno quasi neben mir gesessen und wir haben uns also halt Spanisch, Wienerisch, Österreichisch, Deutsch unterhalten im Akt meines Übersetzens. Und es war ja eine sehr emotionelle Arbeit, sich mit den Erzählungen Brunos zu beschäftigen.
Und eine Besonderheit auch der Erzählungen, eben die, dass er sich die mexikanische Sprache und die Sprachvarianten so gekonnt angeeignet hat. Wie war das für dich als Übersetzer, auch das gesprochene Spanisch oder eben ländliche Dialekte, oder war das herausfordernd?
Das war genial. Es war genial, ja. Weil ich hatte das Glück, in den 70er, Ende der 70er Jahre nach Mexiko zu kommen und ich war bis 1990, also permanent in Mexiko und dann jedes Jahr. Und die Sprache nach 1990 hat sich in der Bevölkerung, in der jungen Bevölkerung sehr verändert. Aber der Sprachduktus zwischen 1900, sagen wir was, 50 und 1970 hat sich nicht so verändert. Das heißt, ich bin aufgewachsen in diesen Metaphern, in diesem Spaß, in dieser Doppeldeutigkeit, Dreideutigkeit. Und ich bin in Wien geboren, aber meine Eltern kamen, meine Mutter aus Polen und mein Vater aus Böhmen. Das heißt, auch die Annäherung an meine deutsche Sprache ist durch Filter quasi geschehen. Ja? Ich habe mich immer bemitleidet, dass ich nicht die Dialekte meiner Großmutter sprechen konnte. Und dem Bruno ging es nicht unähnlich. Ja? Er wusste ganz genau, er ist nicht dort geboren. Er kam mit 14 Jahren nach Mexiko. Es ist genial, wie er mit 14 Jahren die Sprache aufsaugte. Aber wir teilten und ich verstand eben auch diese Metaphern, diese Umgangssprache, die Bedeutungen. Das war für mich nicht so schwierig. Es war eine Freude. Es war eine Freude, einzutauchen wieder in eine Zeit, wo ich nach Mexiko kam. Und wo ich also auch Spanisch aufgesaugt habe und ein Teil dieser Stadt wurde und ein Teil der Gesellschaft wurde, die in diesen Stadtvierteln wohnten und dort also Brot verkauften und Tortillas auf ihren Fahrrädern, den La Masa, den Teig für die Tortillas, auf den Fahrrädern durch die Stadt fuhren, mit den Polizisten, die an den Straßenkreuzungen aufhielten und wenn man ihnen einen Backschisch gab, dann hat man also sofort also, Vorteile gehabt, beim nächsten Mal schnell sich einordnen zu können in die Haupt- oder Nebenstraße. Und dieses Spiel, dieses gesellschaftliche Spiel, das da entstanden ist, das ist auch sichtbar in dieser Sprache, die Grundlage der Erzählungen Bruno Schwebels Grundlage ist.
Und die 11 Erzählungen sind eben sehr bewusst ausgewählt. Es ist eine ungewöhnlicher wie die andere, wenn man so sagen kann. Also es fällt auch schwer, seine Lieblingserzählung auszuwählen, weil sie und jede für sich ihre Besonderheiten hat. Was auffällt vielleicht auch ist einerseits diese genaue Beobachtungsgabe, das dokumentarische Beobachten und dann dieses ins Surreale kippen, was beides in den Erzählungen steckt.
Genau. Ich denke, das ist ein Ergebnis, die mit dem Überleben aus dem Exil stammt. Ich hab Kollegen kennengelernt in Mexiko, ich habe Vertriebene kennengelernt, die das nie überwunden haben, den Akt der Vertreibung. Sie haben nie wieder Deutsch gesprochen, sie sind nie wieder nach Österreich zurückgefahren. Bruno Schwebel ist regelmäßig nach Wien gekommen. Und als jüdischer, mexikanischer Österreicher hat er sich immer gefreut auf Grammelknödeln in Österreich. Und genau das sind die Brüche, diese Brüche in der Erzählung. Ja? Also man rettet sich in diese surreale Haltung, ja? In dieses Sonderbare, in dieses Absurde. Und das Absurde ist eigentlich Teil des Alltags. Das Absurde ist, man ist in Wien geboren, man ist ein Wiener und plötzlich muss man aus Wien weg, weil in diesem absurden zeitgeschichtlichen Leben der 30er und 40er Jahre eine Absurdität des Zweiten Weltkriegs und der Vertreibung des Holocausts entsteht. Wie kann man damit umgehen in einer Sprache, wo es weitere Absurditäten gibt? Zum Beispiel La Quema de Judas, also in Mexiko wird der Judas verbrannt in einem Volksfest. Und das hat aber nicht mit den Juden zu tun, sondern das hat mit der Conquista zu tun. Und wenn Bruno Schwebel als Student sagt, okay gut, man nennt mich Brunhilde, na, dann gehe ich mal ringen und kämpfen, ja, gegen die Mexikaner, die da in einem Volksfest ein Papasche Judas verbrennen. So, diese Absurdität tritt permanent in die Beobachtung des Schriftstellers Bruno Schwebel. Und das macht auch die Auswahl dieser Erzählungen so wichtig, denn es sind sehr unterschiedliche Lebensbereiche, sehr unterschiedliche Psychogramme von Personen, die nicht nur in Mexiko zu Hause sein können, die auf der Welt, in der Welt zu Hause sind. Und vor allem die vorletzte Erzählung schildert so quasi den ganzen Wahnsinn der sozialen Medien von heute, obwohl es nicht einmal soziale Medien gegeben hat, in dem Sinn von heute im Internet, als Bruno Schwebel diese Geschichte als Fernsehtechniker beschreibt. So haben wir versucht, so habe Kollegin Sick und ich versucht, eben diese unterschiedlichen Zugänge, diese unterschiedlichen Lebensbereiche, diese Facetten von Beobachtung darzustellen. Der Nachlass von Bruno ist wesentlich größer als das, was bis heute publiziert ist. Und der Versuch war, in 11 Erzählungen einen Erzählband vorzustellen, der diesen Einblick gibt in einen Schriftsteller, der als translingualer Schriftsteller eine ganz besondere Stellung innehat, und ihn bekannt zu machen. Es ist wert, dass Bruno Schwebel bekannt wird. Er ist ein genialer Erzähler. Und man entdeckt so viel Mexikanisches für Mexikaner und so viel Österreichisches für Österreicher.
Und es wird das Buch erscheinen jetzt eben in Übersetzung im Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft. Aber es wird eben auch in Mexiko erscheinen auf Spanisch, was euch eben auch ganz wichtig war.
Genau. Also es wird in Mexiko erscheinen, im Verlag eines guten Freundes, Jan Cornelius Schulz-Savade, der Herder Mexiko gegründet hat und jetzt einen eigenen kleinen Verlag hat. Und ja, ich bin da sehr, sehr, sehr stolz und sehr froh, dass Bruno am Tisch jetzt wieder hier sitzt und ich habe mit ihm einige Auftritte in Österreich gehabt, im Rathaus, einmal in Wiener Vorlesungen. Und danach haben wir uns so, habe ich dann gesagt, El Duo Dinamico, also Robin und Batman. Und wer Batman ist, ist klar. Danke.
Und wenn jetzt, also als Leserin kann ich sagen, die 11 Erzählungen sind so, dass man eigentlich gern weiterlesen würde. Mehr lesen würde, wenn du gesagt hast, es gibt mehr im Nachlass. Gibt es Pläne in die Richtung? Ist es am
Laufen? Auf jeden Fall. Es sind szenische Theaterstücke, die da vorhanden sind. Die sind zum Teil auf Englisch geschrieben worden. Das hat auch eine andere Bedeutung wieder in seiner Biografie. Seine zweite Frau, John, die ist Amerikanerin, und dann merkt man diese translinguale Geschichte eines Erzählers, der in der Blickitenau aufgewachsen ist, im 20. Bezirk in Wien.
Dann freuen wir uns schon sehr auf alles, was noch folgt. Jetzt einmal Bruno Schwebel, ein neues Fernglas und andere Erzählungen aus Mexiko. Aus dem Spanischen übersetzt von Christian Kläuber, erscheint im Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Christian.
Ich danke.
Literadio.
Das war Literadio vom österreichischen Literadio-Kollektiv. Hier seid ihr bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder rdl.de. Ab dem 5. Januar gibt's an dieser Stelle wieder die gewohnten Abendmagazine.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.